Schnell neu die Situation vor. Zweiter Weltkrieg, KZ Ravensbrück. Und zwei Frauen sind dort inhaftiert und sie sind dort drin, weil sie probiert haben, Juden zu helfen, vor den Nazis zu entkommen. Sie sind dort drin, die zwei Schwestern, und die eine von ihnen, die stirbt, weil sie einfach so viel unglaubliche Sachen ertragen müssen und ihr Körper irgendwann einfach nicht mehr mitmacht. Und auch die andere Schwester, sie stirbt zwar nicht, sie überlebt, aber trotzdem wissen wir alle, in einem KZ erleben wir Sachen, die man niemandem wünscht, wirklich niemandem. Die Frau, die überlebt hat, die heisst Corrie ten Boom. Viele von euch wahrscheinlich schon von ihr gehört. Sie hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie sich eigentlich dem gewidmet, um mit Leuten, die in KZ waren oder so schlimme Sachen erlebt haben, Angehörige verloren haben und so weiter und so fort, können im Gespräch sein und über Vergebung zu reden und ihnen zeigen, dass man an den Sachen, die passiert sind, nicht verbittern und zerbrechen muss. Darum hat sie ganz viele Vorträge gemacht, überall. Und nachher ist es so gekommen, nach einem von diesen Vorträgen, dass ein Mann für sie kommt zur Bühne und wo das auf Führung läuft, da erstarrt eigentlich alles in ihr, weil sie den Mann kennt. Es war ein Wächter von dem KZ in Ravensbrück. Und er kommt zu ihr und spricht sie an und bedankt sich für den Vortrag und sagt nachher, sie haben Ravensbrück erwähnt. Ich war ein Wächter dort. Ich bin Christ geworden und weiß, dass Gott meine Sünden abgewaschen hat. Und dann streckt er ihre Hand aus und sagt, können Sie mir auch vergeben? Vergebung gegenüber Menschen, die es offensichtlich nicht verdient haben. Das ist das Thema, das wir heute anschauen wollen. Und zwar, weil es eben ein zentrales Buch ist im Thema, ein zentrales Thema ist im Buch Jona. Wir probieren uns heute vor allem auf Kapitel 4 zu fokussieren und noch auf zwei Verse von Kapitel 3. Wir haben gesehen, dass der Jona einen Auftrag von Gott gekriegt hat. Er war ein Prophet. Er sollte auf Ninive gehen und dort gegen die Stadt predigen oder zu dieser Stadt zu predigen. Das hat er aber nicht gemacht, weil es ihm gar nicht in den Kram passt, dass er jetzt dorthin gehen sollte und das machen sollte. Den Grund dafür erfahren wir heute. Er hat gedacht, er geht so weit wie möglich in die andere Richtung. Das hat aber nicht ganz geklappt, weil Gott gesagt hat, du sollst dorthin gehen. Und wir haben gelernt, wenn Gott sagt, geh dorthin, ist es am besten, wenn wir dorthin gehen. Er hat schon seinen Weg zu uns zurückbringen. Er hat einen Sturm geschickt und einen Fisch als Rettungsaktion und disziplinarische Massnahmen. Das ist alles in einem. Und nachher im Kapitel 2 haben wir gesehen, dass der Jona zu Gott gebetet hat und ihm gedankt hat, weil er gemerkt hat, ich bin eigentlich völlig von seiner Rettung abhängig. Ich kann nichts mehr bringen. Gott hat ihn gerettet und nachher im Kapitel 3 wird er ausgespuckt von dem Fisch und dann endlich geht er nach Ninive. Er predigt. Zwar nur das absolute Minimum, aber er predigt. Und die ganze Stadt von diesen bösen Leuten in Ninive, die tun alle Buss. Und zwar, weil der König ihnen gesagt hat, sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und es lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und das Resultat ist, dass Gott das wirklich gemacht hat. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Was für eine super Story, oder? Am Anfang haben wir einen Prophet, der macht, was er will, und nachher hat Gott ein paar Sachen vorbereitet, und dann schlussendlich macht es der Prophet trotzdem, und die Stadt, die für ihre Gewalt bekannt war, die kehrt um. Ein Happy End auf dem Silbertablett. Wäre da, aber eben nicht Kapitel 4. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen komplizierter. Es soll anscheinend Kinderbücher geben über das Buch Jona, wo Kapitel 4 einfach weglässt. Weil es einfach einfacher ist, um das an meinen Kindern erklären. Aber wir haben eben gesagt, Jona ist nicht einfach nur eine Kindergeschichte, auch wenn wir es vielleicht so das erste Mal gehört haben. Und darum schauen wir jetzt Kapitel 4 an. Ich lese es, ihr dürft da sehr gerne für euch mitlesen. 4, es sind nur 11 Vers. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Schön. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihren Rechten und ihren Linken und eine Menge Vieh. Das ist Kapitel 4. Wir haben es mit einem geladenen Kapitel zu tun. Und wir tun die letzten zwei Vers, die wir vorher vorgelesen haben, aus Kapitel 3, einschliessen. Und mit diesen 13 Vers schauen wir uns folgende Punkte an. Gottes Zorn und Gericht, Gottes Barmherzigkeit und Gnade und schlussendlich Gottes Frage an den Jona und an uns. Also ganz einfache Themen. Wir fangen gerade mal mit dem attraktivsten Fall an, und zwar mit Gottes Zorn und Gericht. In den Versen 3, 9 bis 10, dort sehen wir für uns zwei sehr unschöne Sachen, wo wir nicht so gerne darüber reden in unserer christlichen Kultur. Würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht gehören wir zu der Ausnahme. und zwar sehen wir, dass da von seinem glühenden Zorn geredet wird und eigentlich von der Drohung, dass er sie zerstört, sie zu vernichten und führt die Drohung nicht aus. Steht jetzt da, genau, nicht aus, sollte eigentlich nicht mehr fett sein. Wir sehen, in dieser Geschichte geht es gut aus. Darum haben wir nicht so ein Problem mit der Geschichte von Jona, weil Gott macht es ja nicht. Aber wir werden trotzdem damit konfrontiert, dass wir über den Zorn Gottes lesen und dass er den Leuten androht, eigentlich, dass er sie zerstört. Wir sehen das auch an anderen Stellen in der Bibel. Und das ist nicht etwas, wo wir unbedingt gerne darüber reden, einverstanden. Ihr habt das wahrscheinlich noch nie irgendwo in einer Stube oder so auf einem Bild gesehen. Gott ist ein Gott mit glühendem Zorn oder so. Das ist nicht unbedingt etwas, wo wir so gerne darüber reden. Und dann gibt es so ein bisschen verschiedene Varianten, wie wir auf das eingehen oder eben nicht eingehen. Die eine ist, dass wir es einfach ignorierend und drüber lesen. Oder die andere ist, dass wir vielleicht ein bisschen verstört sind über das, was da steht. Und dann denke ich, boah, jetzt brauche ich ein bisschen Neues Testament. Und dann gehen wir irgendwie in, weiß auch nicht, in den Epheserbrief und denken, er hat uns gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Halleluja. Und das wird ein bisschen gegeneinander ausspielend, wenn wir ehrlich sind, oder? Und ein paar hat es tatsächlich, wo es nachher so weit treibt, dass man das Alte Testament eigentlich ein bisschen links liegen lässt und denkt, das brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Oder sogar solche, die sagen, es braucht es tatsächlich nicht mehr, das Alte Testament. Ohne das ganze Fass jetzt zu öffnen, diese Ansichten gibt es seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Dass Leute gesagt haben, eigentlich können wir das Alte Testament weglassen. Das war ein Typ mit dem Namen Marcion. Und der hat das schon eingeführt. Genau. Wissen Sie, seit wann Christen die Sicht ablehnen? Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Also es ist von Anfang an am Großteil der Christen klar gewesen, wir können nicht einfach das Alte Testament kübeln. Das geht nicht. Das ist mit unserem Glauben und mit dem Neuen Testament so eng verbunden, das können wir nicht einfach wegnehmen. Und darum haben wir genau eben die Herausforderung. Was machen wir mit so Themen wie Gottes glühenden Zorn? Weil auch wenn wir uns auf das Neue Testament fokussieren, hat es da zum Beispiel das Buch von der Offenbarung. Hat auch ein paar schwierige Stellen drin, oder? Genau. Das Problem ist, glaube ich, dass wir oft denken, wie kann ein liebender Gott zornig sein? Wenn er doch liebend und vollkommen ist, dann sollte er doch vergeben und alle annehmen, aber doch nicht zornig werden. Das ist doch so ein bisschen barbarisch. Und ich glaube, dass es da eine Gruppe von Leuten hat, die eigentlich eine super Antwort auf diese Frage haben. Und zwar, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer sind super, um da eine Antwort drauf zu geben. Weil ihr wisst, dass es Leute gibt, die zornig werden können, nicht weil sie keine Liebe haben, sondern weil sie eine sehr starke Liebe haben. Und Liebe ist sogar der Grund dafür, dass sie zornig werden. Ich rede natürlich von den Eltern von euren Schulkindern. Weil, dass sie zum Teil hässig werden oder zornig werden, ist, weil sie einen Gerechtigkeitssinn haben und das Gefühl haben, ihr Kind wird nicht gerecht behandelt. Das macht sie zornig. Dass sie zum Teil vielleicht ein bisschen überreagieren, das lassen wir jetzt einfach mal auf der Seite. Das gibt es nicht nur in der Schule, das gibt es wahrscheinlich bei uns allen, dass wir überreagieren. Aber wir kennen das ja auch alle. Wenn wir eine Person sehen, die wir gerne haben, die unserem Herz liegt, und wir sehen, dass entweder andere Leute oder Beziehungen, die diese Person hat, oder Entscheidungen, die diese Person trifft, dass die dieser Person schadet, dann reagieren wir ja nicht mit Gleichgültigkeit, sondern man wird je nachdem wirklich hässig, weil man denkt, das kann es doch nicht sein. Aber das ist motiviert aus Liebe. Weil das Gegenteil von Liebe ist eben nicht Zorn oder Wut, das haben wir zum Teil das Gefühl, sondern es ist eigentlich Gleichgültigkeit. Das wäre das Gegenteil von Liebe. Und Gottes Zorn ist eigentlich seine Liebe für uns Menschen und für die Welt, die er geschaffen hat, die auf Ungerechtigkeit reagiert. Also Gott hat die Welt geschaffen und alle Menschen, auch wenn sie sich nicht so verhalten, wie er möchte, aber er liebt alle Menschen. Und wenn er nachher sieht, dass die Menschen einander ungerecht behandeln, dann kommt eigentlich seine Gerechtigkeit ins Spiel und die erfordert wie eine Antwort auf diese Ungerechtigkeit. Und das kommt in einem Urteil, in einem Gericht oder eben auch in einer sehr direkten und ernsten Antwort. Der grosse Unterschied zwischen Gottes Zorn und unserem Zorn ist, dass Gott nicht überreagiert. Wir tendieren ja dazu, wenn wir Ungerechtigkeit sehen oder vor allem, wenn uns Ungerechtigkeit passiert, dass wir nachher mit Zorn reagieren, aber noch ein bisschen mehr, als eigentlich nötig wäre oder so. Und darum ist es wichtig, dass Gott der ist, der richtet und nicht einfach irgendein Mensch. Genau. Ich glaube, an dem Beispiel von der Schule, dort weiss man auch, dass es wichtig ist, dass eine Antwort kommt. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt. Oder ihr könnt euch einfach vorstellen, dass ihr an einer Schule vorbeilaufen und sie haben gerade Pause. Und dann seht ihr, wie sich ein paar Schüler gegenseitig auf den Grind gehen. Dann wäre dort nicht die richtige Antwort, um einfach zu denken, ja, schon gut. Sondern es ist wichtig, dass mindestens irgendjemand dort reinkommt und interveniert. Und intervenieren ist dort ein Stück weit ein Urteil fällen und etwas dagegen machen. Und das Gleiche ist bei Gott. Weil überlegt einmal, was es bedeuten würde, wenn Gott nicht auf Ungerechtigkeit reagieren würde. Wir denken das doch zum Teil, ah, wieso muss jetzt Gott da so krass eingreifen oder bei Sodom und Gomorra oder wo auch immer. Aber überlegen wir mal ganz kurz einfach, was es bedeuten würde, wenn wir das durchdenken. Weil man muss ja nicht unglaublich religiös sein in unserer Welt, um zu sehen, dass die Welt nicht unbedingt gut läuft. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es gibt durchaus Sachen, wo wir denken, könnte besser sein heutzutage. Und nicht nur Dieselpreise. Wir haben gestern von Deutschland müssen heimfahren. Genau. Und die Welt ist ja nicht einfach so in einem Zustand, der nicht gut ist. Die ist ja nicht einfach so auf einmal so gewesen. Sondern es sind ja die Menschen, die in diesem Zustand drin sind. Und darum haben wir Krieg auf der Welt. Darum haben wir Ungerechtigkeit. Darum haben wir Menschenhandel und all diese Sachen. Das ist ja, weil die Menschen sich so verhalten. Und stell dir vor, Gott ist der, der am Pausenplatz der Welt vorbeiläuft und sieht, wie wir uns gegenseitig auf den Grind gehen. Wenn er einfach denken würde, ah, die Menschen, die kriegen den Rang schon irgendwie. Das wär nicht liebend. Das wäre ein Fall für die kosmische Kesp eigentlich. Sondern es ist gut, dass es ihn hässig macht. Es ist gut, dass er Zorn empfindet gegen all die Ungerechtigkeit, die auf der Welt passiert. Weil wenn er das nicht hätte, dann würde immer der Stärkere gewinnen, schlussendlich. Weil dann gibt es keine Konsequenzen, dann kann man machen, was er will. Und wir wetten nicht, dass der Stärkere gewinnt. Weil wenn das so wäre, das Resultat wären Kulturen wie Assyrien, die bekannt sind für ihre Gewalt und für ihre Brutalität. das ist keine Welt, wo irgendjemand dein Leben will. Weil es hat keinen Grund für irgendeine Moral oder so. Darum, wenn es keinen Gott gibt, der über uns allen steht, der weiss, was wirklich richtig oder falsch ist und nachher auch etwas für das macht, ich glaube, dann sieht es eigentlich ganz, ganz düster aus für uns alle, wenn man das wirklich, wirklich glaubt. Weil dann kann man machen, was man will und es gibt keine Konsequenzen. Und in anderen Worten, wenn es kein Gericht gibt, dann gibt es eigentlich keine Hoffnung für die Welt. Weil dann ist alles erlaubt. Dann ist alles erlaubt. Das bringt uns aber in ein Dilemma. Weil wenn es kein Gericht gibt, dann gibt es keine Hoffnung für die Welt. Wenn es aber ein Gericht gibt, gibt es dann noch eine Hoffnung für dich und mich? Weil wenn uns die Geschichte von Jona bis jetzt etwas gezeigt hat, dann ist das, dass auch die vermeintlichen guten Leute nicht wirklich ohne Probleme sind. Möchtet ihr euch erinnern, wir haben darüber geredet, die ersten Leute, die die Geschichte von Jona gehört haben, das sind Israeliten. Und wenn sie die ersten paar Verse gelesen haben, und dort geht es um den Prophet Jona, und nachher geht es um Ninive, die bösen Assyrer, dann wäre für sie alle klar gewesen, okay, der Prophet ist der Gute und Assyrien ist der schlechte Player in dieser ganzen Geschichte. Und während der ganzen Geschichte nachher sehen wir, wie das immer auf den Kopf gestellt wird und man sieht, der Jona ist eigentlich kein Stück besser. Auf gewisse Art und Weise ist er sogar schlechter als der Assyrer. Der Jona kommt nicht wirklich gut weg. Aber Ninive kommt auch nicht gut weg. Das dürfen wir schon auch nicht vergessen. Weil ganz am Anfang der Geschichte sagt Gott, Ninives Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und die Bibel sagt, dass an ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, dass ein Ort, dass keine Person, kein Mensch ohne Fehler ist. Egal, ob er zu Gottes auserwähltem Volk gehört oder nicht, kein Mensch ist ohne Fehler. Und ich glaube, das Dilemma, das bringt so eine hässliche Seite in uns zum Vorschein. Und zwar das Gleiche, wie wir auch beim Jona sehen, in dem Kapitel, das wir vorher gerade gelesen haben. Wir wollen Gerechtigkeit bei anderen, aber wenn es um uns geht, haben wir immer ganz gute Gründe, wie wir es rechtfertigen können, warum wir uns so verhalten haben. Wir werfen zuerst einen Blick auf den Jona im Kapitel 4 und nachher werfen wir aber auch noch einen Blick in den Spiegel. Ist das gut? Um zu sehen, dass wir vielleicht nicht unbedingt viel besser sind. Das ist das, was der Jona sagt. Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Da sehen wir, was der Grund ist, wieso er in Kapitel 1 hat davonsäckeln. Nicht, weil er Angst hat vor Ninive, das wäre irgendwo noch verständlich, dass wenn er dort hergeht, dass er dann ein Problem hat mit diesen Leuten, sondern wir sehen da, dass er nicht hat wollen, dass Gott diesen Leuten vergibt. Und die Ironie an dem Ganzen ist, dass die Beschreibung über Gott, die der Jona da gibt, die kommt ein paar von euch vielleicht bekannt vor. Und zwar, weil es ein ganz wichtiger Vers ist im Alten Testament. Das ist so, wie sich Gott selber beschreibt, wo er am Mose erscheint. Und jetzt der Kontext von dieser Geschichte dort ist, dass Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mit grossen Zeichen und Wundern. Es war eine riesige Sache. Gott hat ihnen gezeigt, ihr könnt euch wirklich auf mich verlassen. Dann sind sie zum Berg Sinai gekommen. Und wo sie beim Berg Sinai sind, ist der Mose auf den Berg Sinai aufgegangen und ist ein paar Tage dort oben gewesen. In dieser Zeit hat das Volk Israel gedacht, hey, mal, was ist mit dem Mose los, wo ist der und so, wer sollen wir eigentlich jetzt anbeten? Und hat gedacht, wir machen uns ein goldiges Kalb. Und sie haben sich eigentlich in dieser kurzen Zeit haben sie sich abgewendet von Gott und auf einmal ein goldiges Kalb anbetet. Und dort hat Gott ihnen auch Gericht angedroht. Und der Mose hat gesagt, tu es nicht. Denk daran, wer du bist, dass du uns aus Ägypten rausgeführt hast. Er hat Gott eigentlich an seine Natur, an sein Wesen erinnert. Gott war gnädig. Und hat sich nachher so selber beschrieben. Okay, das heisst, das Volk von Jona selber ist, weil Gott so ist, gerettet worden, obwohl sie Ungerechtigkeit zu tun haben. Also der Jona sollte das eigentlich schon nachvollziehen können. Jetzt können wir gnädig sein mit dem Jona und sagen, gut, das ist ja schon viel, viel Jahrhundert vor dem Jona passiert. Das ist ja nicht mehr so gerade direkt so mit ihm verbunden gewesen. Aber wir haben auch gesehen in den letzten zwei Predigten, dass der Prophet Jona schon seinem König vom Nordreich Gottes Gnade verkündet hat, obwohl das ein böser König war, der das gemacht hat, was Gott nicht gefallen hat. Und auch dort war Gott gnädig und hat sie nicht einfach zerstört, sondern hat ihnen sogar geholfen. Wir könnten auch da noch gnädig sein und sagen, okay, das war ja vor allem auf den König auch bezogen und auf das Land und die Politik und so weiter, nicht auf den Jona persönlich. Wir könnten also immer noch Gnade zeigen, in dem Sinn. Aber wir sehen nachher, das ganze Kapitel 2 geht ja eigentlich darum, dass der Jona sagt, du hast mich gerettet. Ich bin vollkommen von dir abhängig gewesen, weil das Wasser ist über mich reingekommen und ich bin abgesunken bis zu tiefst ab zu den Bergen und Gott hat ihm auch dort drinnen geholfen. Also der Jona hat das immer und immer wieder eigentlich erlebt, dass Gott eben, weil er so ist, ihn verschont hat. Aber er will das nicht für andere. Er weigert sich, um genau das Ninive zu geben oder zu gönnen, mindestens, wo ihm selber schon ein paar Mal das Leben gerettet hat. Jetzt können wir sagen, was für ein Idiot der Jona, der sollte sich schon längstens gecheckt haben. Oder wir werfen einen Blick in den Spiegel. Und das machen wir jetzt. Ich werde dazu eine Geschichte erzählen. Ihr könnt das jetzt glauben oder nicht, aber die Engadiner sind auch nicht ganz perfekt. Im Engadin gibt es so eine bestimmte Nation von Touristen, die sehr häufig bei uns ist. Ich bin vom Engadin ursprünglich, für alle, die es nicht wissen. Vor allem an Weihnachten und an Neujahr sind die sehr viel bei uns. Wir nennen keine Namen, aber ihr Essen ist super. Ihr Fahrstil auf der Engadiner Straße hingegen ist nicht ganz so super. Und ich weiß, ihr würdet das nie machen, aber die Engadiner, die regen sich zum Teil so richtig auf über die Leute beim Autofahren. Und so richtig. Das würde auch natürlich nie passieren, auch nicht, wenn zwei andere Buchstaben auf der Autonummer stehen, als bei uns üblich. Im Engadin passiert das. Darum bin ich auf den Fuss. Nein. Aber wir regen uns sehr stark über das auf. Wer von euch aber schon mal mit dem Auto in einer Stadt im Ausland unterwegs war, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, um so zügig zu fahren auf Strassen, wo man sich nicht gewöhnt ist. Wenn man zum Beispiel Adressen sucht oder so. Aber wir haben natürlich einen Grund dafür, weil wir sind ja da in der Ferien, wir kennen ja die Strassen nicht. Wir müssen ja schauen, wo unser Hotel ist und so weiter und so fort. Darum, wir haben gute Gründe. Und wenn wir dann angehubt werden, oder Schlimmeres, dann hat man natürlich viel, viel gute Gründe, wieso dass man da drin ist. Da kann man oftmals selber eigentlich gar nicht so viel dafür. Das ist dann halt einfach so. Wenn man aber noch wieder daheim ist und nachher kommen die wieder, dann erinnert man sich nicht mehr unbedingt daran, wie man sich gefühlt hat, wo man in dieser Stadt unterwegs war. Bei den Engadinern ist das so. Okay, das war jetzt ein bisschen ein lächerliches Beispiel. Aber wir können das auch auf ein ernsteres Beispiel nehmen. Wir machen ja genau das Gleiche in Bezug auf Gottes Gnade und auf Gottes Barmherzigkeit. Nicht immer, ich will nicht sagen, dass wir das nie richtig kriegen, aber ich meine, come on, jede Woche kommen wir da zusammen und wir singen Lieder über, wie Gott uns vollkommen angenommen hat und wir das nicht verdient haben, aber er uns immer wieder seine Gnade und seine Barmherzigkeit zeigt. Und gleichzeitig schüren wir Hass in unserem Herz gegen unseren Chef. Oder gegen unsere Mitarbeiter. Oder gegen unseren Nachbarn. Oder jemanden in unserer Familie und so weiter und so fort. Obwohl wir das immer und immer wieder singend und sagend und bettend, wie unglaublich dankbar wir sind, dass Gott uns ohne unser Zutun angenommen hat, trotz unserer Fehler. Und jetzt sagen die, ja, aber du weißt nicht, was die Person gemacht hat. Und das stimmt. Das weiß ich wirklich nicht. Und ich will auch nicht irgendwie von da oben so auf euch abpredigen oder so und sagen, wie könnt ihr nur, es wäre so einfach oder so. Es ist nicht einfach. Und ich bin mir sicher, ihr habt zum Teil Sachen erlebt, die ich bei weitem nicht erlebt habe und die tough sind. Aber erstens ist uns ja auch vergeben worden. Und wir haben gegen den grosszügigsten, gegen den herzlichsten, gegen den liebendsten Gott überhaupt gesündigt. Er hat uns vergeben. Und das Zweite, was ich euch mitgeben würde, wenn ihr es findet, so, ja, aber ich habe wirklich Schlimmes erlebt. Erstens, das glaube ich euch. Und das andere ist, wir sehen beim Jona, was passiert, wenn man nicht vergibt. Und es ist nicht etwas, wo erstrebenswert ist, glaube ich. Der Jona, der dreht eigentlich gewissermaßen durch. Er sagt Gott, dass er nicht mehr leben will. Wegen dem, was in Ninive eben nicht passiert ist. Und nachher sitzt er auf einem Hügel vor der Stadt, weil er wollte sehen, was passiert. Was ist passiert mit der Stadt? Nichts. Gar nichts. Und der Jona hat das gewusst. Darum hat er sich ja aufgeregt. Weil Gott gesagt hat, dass nichts passieren wird. Aber er ist trotzdem dort hergesessen und hat warten, bis etwas passiert, bis die Stadt zerstört wird. Also der Zorn, wo der Jona hatte, der ungerechtfertigt, oder nein, das stimmt nicht, Entschuldigung, der Zorn, wo er hatte, der verständlich ist, der nachvollziehbar ist, aber wo ihm eigentlich nicht zusteht, der hat schlussendlich nur den Jona gefesselt. Ninive, die haben umgekehrt. Die haben Buss tun. Und der Jona ist der, der gelitten hat, weil er nicht vergeben hat. Und nachher kommt Gott. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes zum sehen, dass Gott nicht kommt und den Jona zusammenschießt. Sondern er kommt und er ist wie ein Seelsorger, eigentlich stellt er die Frage, ist es recht, dass du zornig bist? Er sagt nicht, du hast einfach keinen Grund zum zornig sein. Sondern er fragt, ist es recht, dass du zornig bist? Was antwortet der Jona? Gar nichts, am Anfang. Er sagt, nach der ersten Frage geht er einfach mal aus der Stadt raus und schaut zu, was jetzt mit dieser Stadt passieren würde. Und nachher wählt Gott etwas, das ich Erlebnispädagogik nenne, bei Gott. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist meistens, wenn Gott zur Erlebnispädagogik greift, dann hätten wir es eigentlich besser schon vorher verstanden. Genau. Aber oftmals in der Bibel und im eigenen Leben merke ich, braucht man eben die Erlebnispädagogik. Er schenkt dem Jona eine Rizinusstude. Oder wie ich sagen würde, einen Busch von Schatten gibt. Dann habe ich ein bisschen mehr im Kopf, als wenn ich Rizinusstude höre. Also es war eine Pflanze, die Schatten bringt. Und nachher steht, Jona freute sich mit grosser Freude. Das ist das erste Mal in der ganzen Geschichte, wo wir den Jona glücklich sind. Das ist vorher noch nie vorgekommen. Und nur kurz nachher lässt Gott den Busch verdorren und der Jona wird wieder mal putzhässig. Und jetzt fragt Gott den Jona nochmal, ist es recht, Entschuldigung, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und jetzt antwortet der Jona und sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und wir sehen, wie Gott das brillant macht. Er gibt dem Jona etwas, das ihm am Herz liegt und nimmt es ihm nachher weg. Nicht einfach nur zum Zleidwerken, sondern um ihm etwas zu zeigen, über wer Gott wirklich ist und wie sein Herz funktioniert. Und dann kommen die letzten beiden Verse vom Buch Jona und dort sagt Gott das. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Also das heißt einfach, er ist schnell gewachsen und nachher auch gerade wieder verdorrt. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und das zeigt uns mega, mega deutlich, Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade ist nicht einfach nur für eine bestimmte Art von Menschen oder so reserviert. Sondern seine Barmherzigkeit bietet er allen Menschen an. Und alles, was wir tun müssen, ist erstens, wir müssen Buss tun von unserem Weg. Und zweitens, wir müssen glauben. Es ist die Frage, glauben an was? Und zwar glauben an die Lösung, die Gott zwischen dieser Spannung von seinem Zorn und von seiner Gerechtigkeit hat. Weil er hat eine Lösung. Das haben wir gesehen bei Ninive. Sie haben irgendwo, wenn sie denkt, vielleicht gibt es irgendwie einen Weg, wie Gott sich abwendet von seinem Zorn, den er versprochen hat. Und auf die Lösung von dieser Spannung zwischen dem Zorn Gottes und von der Gerechtigkeit, dort gibt es eine simple, wenn auch keine unbedingt einfache zum Verstehen oder zum Annehmen Antwort. Das war kein guter Satz. Ich hoffe, wir können es erklären. Auf eine Art ist verständlich, dass der Jona hässig war, finde ich. Weil er hat sich vielleicht gedacht, das Volk ist wahnsinnig brutal. Und jetzt kommen die einfach so ungeschoren davon. Und man könnte denken, ja, auf eine Art ja schon. Genauso wie der Jona eben ungeschoren davon gekommen ist. Aber es gibt eben trotzdem Gerechtigkeit. Gott selber sorgt für Gerechtigkeit. Und das sehen wir in dieser Geschichte nicht. Aber wir sehen, letzte Woche, am Karfreitag, er hat in Jesus Christus den Zorn getragen und auch die Konsequenzen der Sünden, die die Leute begangen haben. Die Konsequenzen der Leute in Ninive, aber auch die Konsequenzen von meiner Sünde und eben auch die Konsequenzen der Sünde von meinen Finden. Und das ist die Herausforderung, die das Buch Jona uns stellt. Sind wir okay damit, wenn Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit nicht nur uns hilft, sondern auch den Leuten, die uns Leid zugefügt haben, die uns wirklich, wirklich Schlimmes angetan haben. Und der Jona, am Schluss dieser Geschichte, der muss sich wie entscheiden, ob er den Deal annimmt oder nicht. Es ist entweder Gnade und Barmherzigkeit für dich und die anderen, oder du sagst, ich lande den Deal, ich will den nicht. Corrie ten Boom steht dort und der Wächter ist vor ihr und streckt ihr die Hand entgegen und sagt, kannst du mir auch vergeben? Und sie sagt, oder sie schreibt in ihrem Buch, dass sie kein irgendwie warmes Gefühl oder irgend so etwas hat. Sie hat gesagt, sie hätte dem Mann nicht können und auch nicht wollen vergeben. Und dann schreibt sie, ist ihr aber eine Bibelstelle in den Sinn gekommen. Und zwar, wo Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Und dort hat sie etwas verstanden. Wir können Gottes unverdiente Gnade nicht als Geschenk annehmen und sie anderen verwehren. Es ist entweder unverdiente Gnade oder es ist verdiente Gnade. Und es ist für alle gleich. Es kann nicht bei den einen verdient sein, bei den anderen nicht verdient. Gott schenkt uns die Kraft, anderen das Unentschuldbare zu vergeben, weil er uns das Unentschuldbare vergeben hat. Das sagt der C.S. Lewis. Und das hat er auch bei der Corrie ten Boom gemacht. Sie schreibt nachher, und jetzt zitiere, Jesus Christus war für diesen Mann gestorben. Wollte ich da noch mehr verlangen? Herr Jesus, betete ich, vergib mir und hilf mir, ihm zu vergeben. Ich versuchte zu lächeln. Ich bemühte mich, meine Hand zu heben. Ich konnte es nicht. Ich spürte nichts. Nicht den geringsten Funken von Wärme oder Nächstenliebe. Und so sprach ich erneut ein stilles Gebet. Jesus, betete ich, ich kann ihm nicht vergeben. Schenke mir deine Vergebung. Als ich seine Hand ergriff, geschah etwas Unglaubliches. Von meiner Schulter über meinen Arm und durch meine Hand schien ein Strom von mir zu ihm zu fließen, während in meinem Herzen eine Liebe für diesen Fremden aufsprang, die mich fast überwältigte. Und so entdeckte ich, dass die Heilung der Welt nicht von unserer Vergebung abhängt, sondern von seiner. Wenn er uns sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, schenkt er uns zusammen mit dem Gebot die Liebe selbst. Und was uns jetzt bleibt als Abschluss von dieser Jona-Serie, ist eigentlich Gottes Frage, die er an den Jona und an uns stellt. Und zwar, ist es richtig, dass wir in unserem Zorn schmoren? Ist es nicht richtig, dass Gott auch den Leuten, die uns Leid zugefügt haben, dass er auch denen seine Barmherzigkeit und seine Gnade zeigt? Und ich möchte euch jetzt fragen, wie reagieren wir jetzt auf die Person, die uns in den letzten Minuten die ganze Zeit wieder in den Kopf gekommen ist, wo wir gedacht haben, das ist eigentlich genau die Person, die mein Ninive ist, oder wo mein Wächter ist, wo ich merke, ich kann dort nicht vergeben. Ich kann nicht, vielleicht wette ich auch gar nicht, weil ich finde, er hat es so nicht verdient oder sie hat es so nicht verdient. Ist es nicht richtig, dass wenn uns vergeben worden ist, dass wir die gleiche Vergebung auch diesen Leuten geben? Und wir können das Gott überlassen, wie er richtet. Es ist nicht unsere Verantwortung. Es macht uns wahrscheinlich auch nur kaputt. Wir gehen nachher in eine Zeit vom Lobpreis. Und bitte nehmen euch dort die Zeit. Und bitten Gott, dass er euch die Kraft gibt. Er schenkt uns nicht nur zu wählen, sondern auch zu vollbringen. Sie sagt, wenn er uns sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, schenkt er uns zusammen mit dem Gebot die Liebe selbst. Und ich fände es so schön, wenn heute Leute sagen können, ich mache diesen Schritt. Ihr müsst ihn nicht allein machen, ihr könnt mit jemandem zusammen beten. Erika ist nachher auch noch da vom Ministry, ihr dürft auch mit ihr zusammen beten. Aber wir haben einen Gott, der Wiederherstellung und Versöhnung schenkt. Und da möchten wir ihn wirklich bitten, dass er heute wirkt unter uns. Ich möchte gerade noch beten. Herr, der Jonah ist nicht irgendwie ein viel schlechterer Mensch als wir oder so. Sondern wir alle sind in der Versuchung, um immer wieder zu denken, dass wir mit Recht zornig sind. Und es macht eigentlich nur viel mehr kaputt, als dass es irgendetwas bringt. Und Herr, es ist aber auch wahr, dass verschiedene von uns Sachen müssen erleben müssen, die man nie sollte erleben sollte. Die schlimm sind und die wirklich tiefe Verletzungen bringen. Und du bringst die Spannung zusammen. Und ich glaube wirklich, dass du da Versöhnung und Vergebung schenken kannst, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt bei den Leuten, die das jetzt besonders getroffen hat, bist, dass du mit deinem Heiligen Geist einfach deinen Finger dort drauf lässt, was vielleicht unangenehm ist, aber auch dort, wo du Heilung schenken willst, Jesus. Wir danken dir, dass du uns auch die Kraft gibst, um diesen Leuten zu vergeben, wo wir sollen. Wir preisen dich, Vater. Amen.